Start und dann gucken wir mal, was passiert. Genau, da hallo, da sind wir schon und wir sind heute mal wieder, Andreas. Herzlich willkommen, liebe
Moin.
Hörerinnen.
Ja, wir sind im Landhafen und
genau,
wieder eingelaufen sozusagen.
Geilomat, ja. Ne? Es ist toll. Hier steht vor mir ein Bier, alkoholfrei, ja. Ein Kaffee steht hier vor mir und ein Osterei. Und das Osterei habe ich geschenkt bekommen oder haben wir geschenkt bekommen, jeder eins.
Und wenn rechtzeitig das ausgestrahlt wird, ist Ostern schon wieder vorbei.
Dann ist schon fast wieder Herbst. Vor uns sitzt auch noch jemand oder neben uns, da sitzt Hermann Markau. Moin, Hermann.
Moin, ihr beiden.
Moin, so. Hermann. Ja, das ist doch toll, dass das geklappt hat. Wir haben ja schon lange mal gesagt, boah, müssen wir machen, wie das so ist.
Genau.
Du hast ja ganz viel schon gemacht. Wir werden dich gleich mal kurz vorstellen. Für die wenigen, die dich vielleicht nicht kennen oder die zumindest außerhalb Niebels vielleicht sagen, ach Mensch, habe ich mal gelesen den Namen?
Ich bin weltberühmt.
Ja. So, guck mal.
In Dietzbühl jedenfalls.
In Dietzbühl.
Das ist oder in der Karl-Ludwig-Hessen-Straße.
Das ist die Überschrift für den Podcast. Weltberühmt in Dietzbühl. Sehr gut.
Ja, ein Offizier und Gentleman, das warst du mal zumindest. Oder also der Offizier warst du, der Gentleman bist du immer noch, wenn ich das richtig deute.
Ja.
Du bist Kriegsdienstverweigerer aber auch noch.
Auch.
Du bist Lehrer.
Ach mein Gott, ja.
Ja, du bist Gastwirt.
Auch Lehrerverweigerer.
Auch Lehrerverweigerer.
Am Schluss.
Gastwirt warst du auch sehr lange. Ne?
Sehr lange,
ja. Ja, Gastronom im weitesten Sinne, Domino-Betreiber, also Diskothekbetreiber, Sänger bist du nicht so oft, aber wenn, dann sind alle begeistert.
Und wenn, dann richtig, genau, ja.
Ich weiß das. Und du bist natürlich auch Autor.
Ja, richtig.
Ja, und du bist, glaube ich, auch, hast du irgendwann mal gesagt, als du das Domino, der Name fällt schon wieder, das ist eine Diskothek, die hier,
gewesen,
wie gesagt,
ja.
Jeder kennt, jeder kannte, die es aber, glaube ich, nur in deiner Obhut bis 97 geschafft hat, oder deine Frau und du,
eröffnet 1985.
Und mir kommt das immer so vor, dass das Domino immer gegeben, aber das waren ja, wenn ich richtig rechne, eigentlich nur 12 Jahre, ne?
Also mit euch zumindest. Nur ist, aber es ist relativ, genau. Für uns war es immer wie Helmut Kohl immer da.
Ne? Danach war es aber noch 5 Jahre, glaube ich, ne?
Ja, okay.
Dann hieß es irgendwann Scharkies, nachdem Klaus Dieter das abgegeben hat.
Scharkies, oh Gott, da ist die dunkle Erinnerung, werden wach, genau. Genau, und dann kam dann irgendwann auch nochmal so andere selbstständige Tätigkeiten. Ich erinnere da so einen Tintenabfüllladen. Darf man das hier sagen?
Da schweigen wir
drüber. Okay.
Das waren drei Jahre, die, die dienten dazu, dass Bodi ein bisschen mehr Rente kriegt.
So, guck mal.
Ach so, okay.
Und weshalb wir aber heute hier sitzen, sind natürlich, ist deine späte Karriere, darf ich das so sagen,
gerne,
als Krimi-Autor.
Nee, als Autor.
Als Autor.
Du hast ja verschiedene Bücher geschrieben.
Aber in der überwiegenden Zahl dann doch Krimis. Aber als Autor akzeptiere ich vollkommen, gar keine Frage. Aber schon dann, verschiedene Bücher, genau, stimmt.
Ich kann die aufzählen, wie viel verschiedene
Dinge. Ja, mach mal.
Dinge.
Kann man auch alle nachlesen, aber fang mal an, chronologisch.
Es sind
genau, chronologisch.
Zwei Gedichtbände. Zwei Kurzgeschichtensammlungen. Dann zwei normale Romane, eine Novelle, ein Reisebericht und die letzten vier sind Krimis.
So.
Kreta war das, ne? Glaube ich. War das Kreta, der Reisebericht?
Da
erinnere ich mich genau.
Ja.
Und Roter Mond war dann der erste
große Krimi.
Mit Lars Keller als Kommissar schon? Nee, das war noch nicht.
Nee.
Oh. Das war später, Entschuldigung.
Das war
Roter Mond habe ich aber gelesen. Genau. Ja, genau.
Habe ich 2009 geschrieben,
richtig,
kam dann 11 raus, 2011. Und ich will gerne den Mantel des Schweigens so ein bisschen drüber.
Worüber?
Decken. Ja, stilistisch nicht so sehr gut.
Ja, gut, aber jeder hat ja die Chance. Jeder fängt mal so an, irgendwie, irgendwas muss man ja machen. Und daraus hat sich das ja entwickelt. Und das ist ja eigentlich die Frage, die man dann als Journalist als erste stellt. Wie kam es dann so spät dazu? Hast du immer schon mal mit dem Gedanken gespielt, als du schon Gastronom warst, dass du irgendwann, wenn ich mal die Zeit habe, schreibe ich oder so?
Pass auf. Es war folgendermaßen. Ich schreibe immer sehr gerne, in der Schulzeit schon. Ich hatte in Deutsch meistens eine 2, manchmal eine 1. So ist es wahrscheinlich bei den meisten Schreibern.
Mhm.
Und so der Anlass für den Anfang des ernsthaften Schreibens ist gewesen 2009. Bull und ich fuhren nach Spanien, wie oft in der Zeit, im Auto. Und so die ersten Male dachte ich, was soll ich da jetzt machen? Wochenlang da in Spanien rumsitzen, mein Gott, ich kann da nicht, was soll ich tun? Und da dachte sie, schreib doch ein Buch. Und habe ich angefangen.
Ja.
Da in Spanien. Und das war Roter Mond.
Das war Roter Mond, ja.
Dann habe ich da einmal gesessen drin, war kaum draußen. Ich wusste gar nicht, dass es draußen warm war oder so.
Ja, hast du mit dem Laptop geschrieben oder mit der Schreibmaschine?
Mit dem Laptop. Ja, nicht so wie Günter Grass mit seiner geliebten Reise Olivetti oder wie das war, ja genau.
Der Spanien, ist das noch ein Thema für euch? Macht ihr das ja, immer noch? Ihr seid immer noch überwintert da?
Seit 25 Jahren jedes Jahr. Wir haben aber keine eigenen Wohnungen mehr. Wir hatten mal mehrere verschiedene Wohnungen nacheinander, auch ein Haus. Die haben wir verkauft, weil dann die andere Firma kam hier, die Dingsbums.
Die, mit der, da hast du dein Domino-Gewinn investiert, teilweise zumindest.
Ja, richtig. Kann man das so sagen? Ja, okay. Ja, ja.
Genau.
Und da wurde über die Firma wollen wir auch lieber schweigen.
Ja, schweigen wir auch lieber. Okay, ja.
Also es wurde investiert und dann ging das schief und dann, ja, kann man das so sagen? Oder
Also es ging eigentlich, wir haben investiert, genau, es ging schief, weil die Betreiber da Scheiß gemacht haben. Und dann wurde ich gefragt von irgendwelchen Leuten, kannst du da nicht Geschäftsführer werden? Und ich so, Geschäftsführer, kann das Wort gar nicht schreiben. Ich hatte also wirklich keine Ahnung von Tun und Blasen, würde ich damit sagen.
Ja.
Und habe aber ja gesagt.
und das
kriegten wir auch ganz gut hin. Ich habe aber früh gemerkt, wir haben alle früh gemerkt, dass viel zu wenig Geld drin ist.
Mm. Und da musstest du nachschießen, oder? Geld.
Wir haben laufend nachgeschossen.
Mm. Oh ja.
Und ich habe mein monatliches Gehalt runtergesetzt. Mm. Ich habe am wenigsten verdient von allen, die da waren. Naja, egal, komm.
Ja, gut, das sind die alten Kamellen, aber so führte der Weg ja letztendlich zu dem, weshalb wir heute hier sitzen, zu den Büchern. Ja. Und du hast dann angefangen zu schreiben und hast du dir dann eine Routine zugelegt, also jetzt auch schon bei deinem Debütroman, oder hast du da erstmal immer so auf die Eingebung gewartet und dann geschrieben und hat sich das in der Zukunft für die zukünftigen Romane verändert?
Also was Schreiben angeht, bin ich der größte und der faulste Chaot. Ich habe keine Ahnung von, also ich höre immer von Mitbewerbern, die stehen morgens auf.
Genau, wie so ein Arbeitstag.
Schreiben um 8, machen das so 5 Stunden, wenn es geht, sogar noch länger. Ja. Und haben vorher noch ihren Plot ganz klar. Die planen also ihr Buch von vorne bis hinten. Die wissen schon, wer der Täter ist.
Okay.
Ich weiß nie, wer der Täter ist am Schluss, am Anfang.
Sehr gut. Das entwickelt sich beim Schreiben bei dir.
Ja, toll.
Das entwickelt
sich beim Schreiben. Großartig. Ja, ist doch geil.
Und der Lars Keller, der Kommissar bei dir, ist das ein Beispiel? Ist das jemand, den du du einfach jetzt kreativ weiterentwickelt hast? Oder besteht der aus verschiedenen Vorbildern? Oder kann man das gar nicht?
Nee. Also. Das ist eine Sache, die ich mir ankreiden muss. Ich habe meine Charaktere nicht ganz so im Griff.
Okay, die verändern sich mal ein
bisschen. Die verändern sich ein bisschen und so.
Ja, aber das ist ja auch spannend. Also ich habe das zum Beispiel, sagt ja Stephen King, der sagt, wie du das gerade schon erwähnt hast, die haben eben diese festen Arbeitstagsroutinen. Stephen King macht das so. Der hat nämlich selber mal ein Buch darüber geschrieben. In seiner Autobiografie hat er seine Arbeitsroutine mit einfließen lassen. Kann ich auch sehr empfehlen. Packe ich noch in die Shownotes. Der schreibt jeden Tag 10 Seiten. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber der schreibt auch am 25. Dezember oder am 24. Dezember schreibt er jeden Tag 10 Seiten. Sonntag, Samstag, also 7 Tage die Woche schreibt der 10 Seiten. Das erklärt auch dieses riesige Werk natürlich und steht dann nicht eher auf. Das heißt also, wenn das dann, ne, und das oder zum Beispiel Heinz Strunk sagt auch, jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Stunden oder Seiten, also es ist ganz unterschiedlich.
Und das sogar mit Eieruhr, ne, so richtig mit
Stoppuhr
und
so weiter.
Also 10 Seiten ist hammer viel.
Ist hammer viel, muss man dazu sagen. Man denkt immer so.
Wenn ich 2 schaffe, dann bin ich fröhlich.
Also du sagst gerade, du bist nicht so strukturiert oder chaotisch, wie du sagst.
Naja,
wie machst du es denn?
Ich fange schon an. Ich muss natürlich eine Idee haben. Mhm. Ne? Mhm. Wer soll wen ermorden? Warum? Mhm. Wie ist das Thema dazwischendurch? Und dann mache ich schon auch so einen Plot, die ersten bis zum Mord und bis was denn weiter passieren soll. Aber irgendwann habe ich keinen Bock mehr dazu, das weiterzumachen.
Okay. Ne?
Dann lasse ich es so Dings, weil dann kommt auch der Drang zu schreiben jetzt wirklich.
Und schaffst du denn viel in Spanien? Ist das
gar nicht mehr?
Da
schreibe ich nicht mehr.
Nee, also da.
Schreib nur zu Hause.
Okay, und dann ist es, also das heißt, du hast auch Pausen, also du machst dann nicht täglich, oder hast du auch mal Phasen des Müßiggangs, wo du sagst, jetzt schreibe ich 3 Wochen zu Hause mal nischt, oder?
Nee, das geht nicht.
Nee, das geht nicht. Also dann doch eine gewisse Disziplin.
Also ich muss schon eigentlich, sag ich mal, jeden Tag ein bisschen
schreibt. Mhm. Okay. Mhm.
Damit man auch nicht aus dem Stoff kommt.
Ne? Ja, genau. Sonst, aber du bist nicht so streng. Also du sagst, du schreibst jeden Tag und wenn es nur ein paar, und wenn es natürlich ein guter Absatz ist, der dann auch vielleicht einen Plot und eine andere Sache zusammenfügt, ist es ja auch gut, wenn man das geschafft hat.
Ja, sicher. Mhm. Vor allen Dingen, eins ist noch wichtig, ich schreibe auch deswegen vielleicht nicht mehr als 2-3 Seiten am Tag, weil ich jedes Mal hinterher das Ding, die Seiten untersuche nach grammatischen Fehlern, nach sachlichen Fehlern.
Da kommt der Lehrer dann drüber.
Das ist das eigene Lektorat dann sozusagen. Ja.
Und trotzdem macht man zig Fehler, die im Buch nachher stehen, die hast du übersehen. Und
das denn deine Leserinnen und Leser, die sagen, oh Hermann, tolles Buch, aber sag mal, der hat ja da, keine Ahnung, da hat er eine Tochter, da hat er plötzlich keine, oder?
Gibt vielleicht ein, zwei, die das mal geschrieben
haben. Ja, das sind ja dann die logischen, also wenn du dann Plotholes hast zum Beispiel oder so. Aber das liest noch Bodil, also deine Frau, darf man so viel sagen, heißt Bodil, liest die dann mal gegen oder sagt so, da ist ein Plothole oder Bodil sowas? Bodil ist
einer meiner größten Nichtleser. Sie macht meine Bücher nicht so gerne.
Okay, aber das ist manchmal so, da muss man so auch mit leben.
Ja, sie liest die schon, aber sie hat so gewisse Kritikpunkte.
Aber das ist vielleicht auch so, wenn man verheiratet ist, dann
ist das so.
Aber wie lange brauchst du für ein Buch? Also gibt's da, kann man das sagen?
Grob, ja. Ich brauch viel weniger als die meisten anderen. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich also, wie soll ich sagen, ja, ich weiß es nicht. Ich brauche vielleicht fürs reine Schreiben, wenn es hochkommt, ein Vierteljahr.
Mhm. Okay, das ist wirklich schnell, ne?
Ja. Schnell, aber auch, wie gesagt, so ein bisschen Disziplin und so. Und für wen, also natürlich schreibt man für die Hörer, aber du schreibst ja auch zum Teil für dich, oder? Ja. Für die Leser.
Ja. Nee, genau. Für mich schreibe ich nicht.
Nee. Nee. Okay.
Also, hab ich keinen Bock.
Träumst du denn manchmal von deinen Figuren oder sowas?
Gar nicht. Auch nicht,
nein.
Die sind so weit von mir weg.
Okay.
Eigentlich ist hier
nämlich steht keiner vor der Tür oder so.
Nee.
Okay.
Also, nee, genau.
Aber wirst du denn durch das Leben, also klar, erinnere mich zum Beispiel an Der Tote von Sylvester Hörn, fand ich sehr spannend auch, weil das natürlich auch Sylvester Hörn als alter Emmelskiller, so dieses, und das ist dann, spielt dann ja auch mit Hamburg, wo es denn, also sind das denn Sachen, die du aus dem eigenen, also klar, jetzt nicht so ein Mord und so weiter, das ist völlig klar, hoffe ich mal jetzt nicht, und wenn, weißt du, Mord verjährt nicht, also vorsichtig, aber diese Inspiration, diese Figuren, die ja auch hier in unserer nordfriesischen Heimat vorkommen, so.
Also wenn ich ehrlich bin, hinterher frage ich mich auch jedes Mal, wo hast du diese Inspiration
her?
Ich saug mir das aus den Fingern.
Ja.
Und oder beim Schreiben auch, ne?
Ja.
Oder ich überlege mir, wenn ich Hamburg, wenn ich da diese Szene mit dem Kutter, der durch auf der Elbe längs tuckert, an der Elbphilharmonie vorbei.
Ja, genau, das sind ja so
Das sind Sachen, die denke ich mir während des Schreibens oder kurz vorher aus.
Ja.
Mhm. Ne? Und dann überlege ich mir, was macht der jetzt? Kommt jetzt gucke ich bei, wie nennt man, Google Earth, gucke ich dann.
Ja, dann guckst du das an,
wie, runter, damit das sehe, aha, da kann jetzt der eine hinschwimmen.
Okay, also so recherchierst du dann.
So recherchiere ich.
Ja, okay.
Und der muss natürlich auch gucken, stimmt das, was ich schreibe da auch. Einigermaßen muss es stimmen. Da muss eine Bushaltestelle sein.
Ja, okay,
damit es einfach nicht. Gerne. Und die Elbphilharmonie muss auch da sein, wo sie
steht. Also schon, es soll schon realistisch sein, nicht zu fantasiereich. Aber wenn du sagst, du schreibst nicht für dich, sondern für deine Leser, aber inspiriert musst du ja trotzdem Bock drauf haben. Das ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie einen hochdotierten Vertrag hast. So sagst du alle, du musst jedes Jahr ein Buch rausbringen und sagst, naja, dann zwinge ich mich halt dazu oder hab eine gewisse. Du musst ja irgendwie doch aber auch Spaß daran haben, oder?
Ja, das ist das Ding. Ich habe Spaß daran. Der eine hat Spaß daran, der macht Sport. Mhm. Einer hat Spaß an sowas und ich habe Spaß schon am Schreiben. Also habe ich schon.
Mhm.
Aber ich bin nicht der das jetzt so als Pflicht auf ansieht.
Mhm.
Das ist.
Mhm. Nee, genau. Und du kannst ja auch mit den Figuren spielen. Hast du auch schon mal so Rachegedanken gehabt oder sagst du, ach, den kenne ich im wirklichen Leben, den gluckere ich jetzt mal unter in der Elbe oder sowas?
Bei der Firmengeschichte. Nee,
kein Stück.
Nein, okay. Das ist alles reine Fiktion. Okay,
ich bringe also meine eigene Geschichte nicht mit denen durcheinander. Das bringe ich nicht.
Nee.
Was ich schon habe, was Andreas eben sagte, aus der eigenen Erfahrung, aus dem eigenen Leben kommt, fließt immer ein bisschen ein, ne? Ein bisschen Erfahrung, die man hat.
Klar, das wäre ja sonst auch merkwürdig.
Macht jeder.
Ja,
jeder Schreiber.
Denke ich mir auch.
Das. Geht nicht anders.
Nee. Ich würde sehr gerne noch mal ein bisschen zurückspulen in deine Biografie einfach, weil ich sie auch so interessant finde. Wir haben ja schon öfter mal drüber gesprochen, oder ich habe eine Veranstaltung mal moderiert, da hast du gesungen, da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Und ich finde es einfach dieses, ich glaube, du hast 67 Abitur gemacht, dann kann man auch ungefähr schätzen, wie alt du bist. Bist hier.
Ich werde 76.
Ne, genau. So. Bist hier halt einfach aufgewachsen, hast dann, glaube ich, gesagt, okay, aus Langeweile oder ich weiß nicht so recht, was mit mir anzufangen, also gehe ich zur Bundeswehr.
Das weißt du noch,
oder? Ja, habe ich gesagt. Ja. Das hast du erzählt und hast das mal so. Und ich habe dann so gedacht, okay, geht man aus Langeweile? Und dann überlege ich mir so gerade diese Zeit. Das war ja doch mitten im Kalten Krieg. Also es gab jetzt wirklich eine Situation, die vielleicht fast vergleichbar ist mit der jetzigen wieder.
Fast, ja.
Ne, wo man sagen kann, gut. Und du hast dann es zum Offizier geschafft. Ne? Also Gentleman sagte ich schon, aber Offizier eben auch noch. Und dann kam irgendwie der Punkt für dich, nee, das will ich nicht.
Richtig.
Was war so die Geschichte? Was war für dich so dieser, warum hast du gesagt, ich kann das nicht oder will das nicht?
Also ich konnte es schon halbwegs, ich war kein so toller Offizier. Das war Mittelmaß. Ne? Mhm. Bin ja in vielen Dingen nur Mittelmaß. Und da eben auch. Und irgendwann kam die Erkenntnis, während des Tuns, während des Daseins beim Bund, dass das so ein Cowboy- und Indianerspielen ist.
Okay. Dass das nicht ernst nehmen können? Oder?
Dass ich irgendwie auf der einen Seite nicht ernst nehme und auf der anderen Seite kommt dann auch so die Möglichkeit, dass man in einem Ernstfall Leute umbringen muss.
Mhm. Ne? Hast du dann realisiert?
Da macht man sich vorher zwar theoretische Gedanken drüber vielleicht mal, aber es gibt ja auch viele, die den Kriegsdienst verweigern vorher, weil die sich diese Gedanken machen. Und bei mir ist das eben gekommen in der Praxis.
Wie lange warst du Soldat?
4 Jahre.
4 Jahre, okay. Ja. Aber immerhin zum Offizier gebracht. Und dann hast du verweigert. Ja. Ist das etwas, was du, wozu du, also dazu stehst, ist mir klar. Aber wenn du jetzt die politische Situation anguckst, und damals war sie ja auch schwierig.
Ja, tolle Frage.
Ja,
genau. Ich bin im Herzen immer Kriegsdienstverweigerer, nach wie vor.
Okay.
Aber was die augenblickliche Lage angeht, bin ich ganz entschieden dafür, dass man der Ukraine hilft. Mit Waffen.
Also kein Pazifist.
Nee, es ist ja wirklich schwierig, ne? Aber ich sehe es ähnlich. Also es ist einfach
ein sehr Bruch, den wir alle in uns tragen irgendwie. Einerseits legt man es ab und sagt, nee, ich will das nicht. Ich finde es aber auch immer noch einen Unterschied, und da mögen jetzt viele Konservative auf mich, hoffe ich, nur verbal einprügeln. Geht ja nicht. Ich denke, es ist völlig in Ordnung, selber den Kriegsdienst zu verweigern, ohne Pazifist zu sein, dass man sagt, okay, ich kann das nicht, ich weiß aber, es muss gemacht werden, sage ich mal so.
Ne? Ja, genau.
Abschreckung, wie auch immer. Wir wissen, dass Herr Putin eben einfach nicht mit Verhandlungen möglicherweise zu stoppen sein wird.
Du meinst den Schwerverbrecher da.
Ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde sagen, dass er zumindest, es gibt ja hier und da auch Anklagen. Das wird die Geschichte möglicherweise urteilen dann, aber dieses in sich zu tragen, dann, na klar, habe ich verstanden und geht auch nicht darum, das zu akzeptieren, aber ich verstehe genau deine Beweggründe. Dann bist du ja, ist die nächste Karriere gewesen, finde ich auch sehr interessant, Lehrer.
Ja.
Na, also das ist ja auch so, wenn man Schüler war, weiß man ja auch so ein bisschen, okay, diese Institution, Schule, die ich dann verlassen habe, bei dir, glaube ich, relativ unfallfrei, weil wenn du guter Schüler. Ja. Ne, also okay, gab es eben diese Probleme da nicht. Und dann bist du Lehrer.
Ja, das war, das ist vergleichbar mit dem Grund, wieso ich erst zur Bundeswehr ging. Danach wusste ich auch nicht genau, was mache ich jetzt denn? Nach dem Abi wusste ich nicht, was mache ich jetzt?
Dann.
Ja, Bundeswehr, muss sowieso hin, gehe ich hin.
Dann hast du.
Dann nach dem Bund, ja, was mache ich jetzt dann? Ich hatte keinen so großen Drang nach irgendwas.
Hast du während der Bundeswehrzeit schon studieren können denn? Das können ja auch viele.
Und da habe ich überlegt, mein Gott, ich mache wohl gern mit Leuten umgehen. Beim Bund ich war Zugführer, manchmal auch ganz selten Kompaniechef. Musste unterrichten auch, ne? Jeden Tag. Und dann dachte ich mir, mit Menschen umgehen, mache ich wohl, mach's einfach. Wollte ich als Erzieher werden, habe mich da ein bisschen erkundigt. Und dann sagte ich, warum nicht gleich Lehrer, ne? In Flensburg studiert. Ja, dann wurde ich das. Und dann habe ich das auch 4 Jahre gemacht.
Auf Sylt auch, glaube ich.
Auf Sylt, ja.
Was war da für dich der Grund zu sagen, Beamter auf Lebenszeit ist es nicht? Oder?
Nee, der Grund... das auch aufzugeben, ist folgender. Es wurden damals, und ich glaube, es werden heute auch permanent Verbrechen begangen an der Schülerschaft. Mhm. Und zwar durchweg auch durch die Lehrer teilweise, die dieses verkrustete und kaputte System natürlich an die ranbringen, an die Schüler. Mhm. Mhm.
Und, du rennst offene Türen bei meinen Kindern ein.
Aber ja, sicherlich. Ja, und dann, das, eins der Verbrechen ist, dass ich damals in der ersten, ich war auch in der ersten Klasse Klassenlehrer, die zweite oder die vierte auch, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, aber über 30 Schüler.
Mhm. Also schon
30 Schüler in der ersten Klasse ist verbrecherisch.
Ja. Das ist ja kaum zu schaffen eigentlich. Ne?
Ich ging jeden Tag mit einem schlechten Gewissen nach Hause.
Okay.
Ich legte mich hin und musste 2 Stunden Mittagsschlaf haben.
Ja.
Das war nicht anders möglich. Und ich weiß nicht, es geht wahrscheinlich dem oder vielen Lehrern so. Ne?
Ja, das glaube ich. 30 Kinder, das zieht eine enorme Energie, das kannst du gar nicht leisten.
Ich finde es immer so bezeichnend, die Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne, die gehen da oft sehr mit vielen Ambitionen, mit viel, viel Ehrgeiz ran und sagen, ich will es anders machen. Und nach wenigen Jahren ist so meine Beobachtung leider, sind sie frustriert von dem System, natürlich. Was du gerade sagtest, weil das System so ist, wie es ist. Manchmal habe ich so das ist jetzt natürlich nicht zu Ende gedacht, aber manchmal würde ich mir wünschen, dass Lehrer vielleicht nur so eine Phase sein sollte, dass jeder einfach eine Zeit lang Lehrer ist, oder nicht jeder jetzt, um Gottes Willen, aber dass man, nein, aber zu sagen, okay, du kannst das, dieses, und sagst, okay, also ich sag mal, ohne dass ich ein Studium hätte, würde ich mir zutrauen, eine gewisse Zeit Geschichte zu unterrichten. Dass ich mir so, ne, sage ich jetzt mal so, müsste ich vorher eine Prüfung machen. Und warum sollte ich das in ein paar Jahre machen?
Ne? Das ist eine interessante
Idee. Und dann wieder rauszugehen in einen anderen Beruf, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, 40 Jahre lang als Lehrerin oder Lehrer zu arbeiten.
Ja.
Und die Praxis zeigt uns auch, es gibt sehr wenige, es gibt sie bestimmt, ich habe sie ehrlich gesagt nicht so oft kennengelernt, die mit 60 noch ambitionierte, gute Lehrerinnen oder Lehrer sind.
Wenn du das auf unsere Schule zum Beispiel, waren das im Grunde alles Wracks. Wenn das jetzt mal klar wird, also das meine ich jetzt, ich möchte nicht despektierlich sein, aber wenn ich mich an die Lehrerin, die damals eben schon x Jahrzehnte unterrichtet hatten, das waren alles Wracks, die kamen mit den Klassen nicht mehr klar. Ich kann nachher, können wir die Namen mal abgleichen ohne Mikrofon, aber einfach, nein, um das wirklich zu haben. Oder die waren halt über Gebühr streng, weil sie versuchten damit die Klasse im Griff zu halten. Und natürlich haben wir uns nicht, wir waren auch furchtbar, also ich zumindest, das im Rückblick zu sagen als Schüler. Aber das ist auch normal. Und wenn man das nicht auffangen kann, wenn ich das höre mit 30 Schülern in einer Klasse, du kannst das als Lehrer nicht auffangen. Und 2 Stunden Mittagsschlaf wundert mich dann überhaupt nicht, weil einfach die Energie so saugt. Mhm. Also ich habe ja auch vor Menschen gestanden und Menschen was beigebracht im weitesten Sinne. Das ist eine andere Art von Energie, die gezogen wird.
Als Dozent arbeitest, genau, das ist ja, deswegen, das meine ich, aber wie gesagt, das habe ich jetzt nicht zu Ende gedacht und ich will das jetzt auch gar nicht zum ganz großen Thema machen, das können wir vielleicht in einer anderen Folge mal machen. Aber dann bist du ja, du hast das nach 4 Jahren gesagt, okay, es reicht, ich begehe hier in Anführungsstrichen Verbrechen und habe gesagt, so, ich gehe hier raus. Kam dann die Gastwirtfarbe?
Ich hatte ja auch eine gute Alternative.
Ja,
das war das Schöne dabei.
Ja.
Denn Bodil, über die wir eben ja schon gesprochen hatten, die war zu der Zeit 22 und hatte schon ein Jahr vorher schon die Idee, selbst eine Kneipe in Diebel zu machen.
Bodils Bistro war das schon.
Ne? Und dann hat sie, da habe ich ihr dann ein bisschen, habe ich ihr sie begleitet ab und zu, dass sie dann dieses Gebäude gekauft hat von Leuenhagen damals und so weiter und so.
Heute ein Italiener drin, wer das kennt.
Oh, jetzt der Italiener ist, ja. Und die ist dann eröffnet worden, die Kneipe, Bodils Bistro. Und das fiel in die Zeit, wo ich überlegte, soll ich jetzt als Lehrer aufhören oder weitermachen? Und da hat Bodil gesagt und ich habe auch gesagt, mache ich mit bei dir.
Ja.
Was soll's? Dann haben wir also entschieden, gemeinsam das zu machen und ich konnte meinen Lehrerberuf an den Nagel hängen. Ja, hat ja auch gut geklappt eigentlich.
Ja, war ja, heute würde man sagen Kultbistro oder Kultkneipe. Ja,
dann
hat immer noch
sagen einen ja viele.
Namen. Ja,
genau. Und dann habt ihr ja noch eine Sache gemacht, Nisbuk hieß das. Da kann ich mich erinnern, sind wir nämlich über vorbeigefahren, das war Gottes Kuckdeich, glaube ich, da oben. Ne?
Heißt das? Wann war das Kurve? Genau, das habe ich
das gar nicht. Das muss in den 80ern so gewesen sein, also früher
80er. Das ist gewesen, also wir haben das Bistro gehabt von 76 bis 82.
Dann habt ihr diese gemütliche Kneipe, das war ja so eine ganz gemütliche Geschichte da.
Da draußen, ne?
Am Deich, ne? Das war ja direkt am Deich. Also da.
Das ist gewesen 83 bis, ich sag mal, 85.
Müsste so die Hans-Knutzen-Schikane gewesen sein, da wo.
Was ist das?
Da sind immer Unfälle passiert auf dem
Ach so,
Deich.
Ja. Und da, haben wir schon mitbekommen.
Auch ja, da ist dann Hans-Knutzen leider nicht mehr unter uns, aber der hat damals da einen kleinen Unfall gehabt. Ist zum Glück nichts weiter passiert, aber.
Hans-Knutzen-Schikane. Da ist er, hat er die Kurve nicht gekriegt.
Ja, genau. Hat die Kurve nicht richtig, gekriegt. Ja. Und das war wirklich, ja, ich glaube, das war auch eine nicht sehr lange Zeit. Und ich habe irgendwo mal gelesen in einem Interview mit dir, ich glaube, das war im SAZ, wo du gesagt hast, das war ganz toll. Vor allem im Sommer war es gut besucht, im Winter war aber schwieriger.
Ja, deutlich schwieriger. Ich habe da schon gesessen manchmal.
Da hast du auch gekocht, ne, glaube ich?
Ich habe auch gekocht, ja. Ja, ich war also, wenn man so will, war ich auch Koch.
Kennst
ja.
du die Speisekarte noch? Könntest du die Gerichte heute noch kochen?
Nein, nicht, aber ich kenne einige, ich kenne noch, Mensch, da sagst du jetzt was, Züricher
Geschnetzeltes
mit Paprika.
Paprika, ja.
Oh, das war wirklich, habe ich gut gemacht. Also, ja, muss ich jetzt noch sagen. Also, das war schon.
Du, das ist als Autor, wäre dann ein Rezeptbuch der nächste logische Schritt.
Nein, alles gut, es ist gut,
ist
gut.
Aber mit Prosa dazwischen dann und, vielleicht irgendwie.
Ja. Und da am Deich habt ihr beide dann, weil Bodil ist ja dann auch immer deine Geschäftspartnerin gewesen, deine Ehefrau sowieso, aber dann habt ihr diese, muss man ja sagen, Millionen-Dollar-Idee Domino gehabt. Bodil hat sie gehabt.
Wie ist die?
Ne, eine ehemalige, glaube ich, eine Garage war das, glaube ich, war das Renault oder was war das?
Ein Autohaus, ja.
Das im Gewerbegebiet, ja.
Ich kann die Geschichte ja ganz kurz mal
erzählen.
Es war so, Bodil, wir hatten das Bistro. Bodil wollte dem Trend entgegenwirken, dass die Leute um 11 immer so etwa den Laden verließen, halb 12. Und dann dachte sie, Mensch, warum mache ich selbst eine Diskothek?
Was gab es damals?
Gab's einen Trichter.
Ohldorf gab es erst später oder weiß ich gar nicht.
Das war, glaube ich, vorher schon. Ohldorf in Rodenes, ja. Und Horsburg gab es auch mal irgendwas. Die
gab es alle vorher, glaube ich.
Ja.
Naja, jedenfalls war das so. Wir hatten natürlich keinen Pfennig, ne? Nicht einen Pfennig hätten wir an Kapital. Gut, zur Bank gegangen, Sparkasse. Und die haben uns dann gesagt, ja, nee, wir hatten erst einen Plan. Wir wollen so und so bauen, hatten wir eine Zeichnung machen lassen vom Architekten, zur Sparkasse gegangen und hatten auch schon uns ein Grundstück ausgesucht, hingefahren mit der Sparkasse. Und dann sagte uns der Sparkassenchef beim Zurückfahren, denn wir wollen das aber nicht machen mit euch aus verantwortungsjungen Leuten gegenüber. Wollen wir das nicht machen. Und dann fuhren wir gerade an der Krause-Halle vorbei, Autohalle, die zufälligerweise im Zwang stand und die Sparkasse hatte die unter Verwaltung.
Okay.
Da fuhren wir vorbei und sagte, Bodil, guck da raus, was ist mit der Halle? Und sagte der Chef, ja, die könnt ihr haben. Der von der Sparkasse.
Ach so, okay.
Dann waren wir der Verantwortung.
Hat er euch so eine Ramschimmobilie gegeben?
Ja. So. Naja, dann so kam eins zum anderen. Dann haben wir das Ding nachher von der Sparkasse gekauft und auch den umgebaut.
Ja, sehr liebevoll umgebaut. Also wer sich daran erinnern kann, es gibt ja auch eine Facebook-Seite, glaube ich, ne, mit Domino-Erinnerungen.
Ja, aber es ist ja auch wahnsinnig aufregend dann. Das ist ja doch ein sehr großes Projekt, wenn man vorher dann so ein Bistro gehabt hat.
Das war ein Millionenprojekt.
Und dann müssen die Leute ja auch kommen. Und wenn man die Erfolgsgeschichte, das ist dann das Spoiler, wenn man die Erfolgsgeschichte dieser Diskothek dann kennt, das war ja nun nicht einfach so von vornherein klar. Also gab es dann auch unruhige Nächte, sage ich mal, oder so. Und sagen, ob das
haut das über alles hin. Denk mal, über beide Ohren verschuldet erstmal, ne?
Ja, wir hatten, wie gesagt, nicht einen Pfennig.
Ja.
Und wir mussten dann natürlich ein paar Sicherheiten besorgen. Das haben wir in der Familie gemacht mit Bürgschaften von zwei Familien. Wir haben es ja zu viert gemacht am Anfang.
Okay.
Ja. Alleine durften wir es sowieso nicht machen, sagte die Bank. Na, wo war der Anfang jetzt noch?
Du warst ja Ende 30 dann, glaube ich, in dem Alter, ne? Oder
ich war Mitte 30.
Mitte 30, ja, Mitte, genau. 30, ja.
Ja. Also schon gar nicht mehr wahr.
Ja. Naja, aber es war ja dann ich war damals, Thomas, du warst noch ein bisschen jünger, aber wir waren 13, 14, als das losging, Mitte der 80er.
Ja.
Ne? So war das. der Start, wir durften noch gar nicht hin.
Wir waren ja erstmal dann zur Sonntagsdisco, glaube
ich. Genau, Sonntagnachmittag.
Genau. Mit Kirschbanane und so.
Ja, genau, da ging das ja dann los. Und ihr habt dann ja, kann man, ich finde, man darf es ruhig sagen, ja, immer wieder Innovationen eingeführt. Es gab nachher später Karaoke. Ihr habt so auch Hypnose-Shows gemacht, erinnere ich mich dran.
Ja.
Und auch dieses Telefonieren. Und
weiß Sister ich noch, Sledge ne? war da, also auch berühmte Bands. Dann
Lake war
da, genau.
Also ja. Es gab ja kein Internet und so weiter. Und ihr habt dann einfach so Ecken eingerichtet und man konnte telefonieren.
Ja, ja. Ja, so wie früher dieses Flirt
in
den Kraft. Ja, genau.
Wir hatten den ersten 4 Farbleser.
Stimmt, die Lasershow legendär, ja.
Stimmt. Fernsehen war sogar da deswegen.
So. Ja, ich meine Medien, wir, Andreas und ich, müssen aus Transparenzgründen sagen, wir haben früher die Medienlandschaft in Niebel bestimmt, weltberühmte Niebel.
Das ist wahr.
Und wir haben ja gut zusammengearbeitet. Du hast uns immer gutes Futter gegeben und das war ja auch berichtenswert. Also ich habe schon meine Abmahnfähigkeit für weniger unter Beweis stellen müssen für einjährige Jubiläen von irgendwelchen Kinderläden. Das ist jetzt böse gesagt, aber so war es. Aber du hattest ja immer was. Zum Beispiel Hypnose, da ließ sich was draus bauen. Oder Karaoke lief ja sehr gut. Danach haben ja auch die Leser fanden das ja auch gut. Und so war das immer ein gutes Geben und Nehmen.
Ja.
Was mich daran interessiert, vorher hast du natürlich auch Sachen gemacht, aber ich sag mal, so eine Diskothek ist ja auch nichts für Zartbeseitete. Da muss man ja auch schon mal groß. Also ich war jetzt gerade bei einem Musikerfreund, ich will den Namen jetzt nicht nennen, im Vorgespräch habe ich es gesagt, der hat gesagt, ja, und im Domino, ach ja, stimmt, da habe ich ja auch mal voll gekotzt und wurde dann rausgeschmissen.
Zurecht.
Sowas ist ja noch was harmloses. Deine Stuhltänze wollen wir nicht erwähnen, Andreas. Aber es gibt ja immer mal ein bisschen rauer zu, sag ich mal, da fängt mal Prügeleien, da kotzt mal einer mitten auf die Tanzfläche und so weiter. Hast du dir das, lernen kann man das nicht, aber hast du dir da auch eine Art Routine zugelegt oder hattest du dann Leute dafür? Oder
dann aber auch die Ausbildung bei der Bundeswehr möglicherweise.
Wie geht man damit um? Ja, aber wie bist du damit umgegangen?
Genau. Ich war ja auch immer ein friedliebender Mensch und so.
Ja, eben.
Nicht viel nachdenken. Mhm. Wenn irgendwas war, man wegen Prügelei so zwischengegangen.
Mhm. Ja.
Keine Angst empfunden, überhaupt nicht, weil da musste man zwischen und dann hat man es auch getan. Ne? Mhm. Ich habe auch nie auf die 12 bekommen. Also.
Mhm. Ja, gut, du bist natürlich auch eine stattliche Erscheinung. Ja, das ist ja, ne? Also wenn man den Wirt da gesehen hat, mit dem wolltest du dich nun nicht anlegen unbedingt.
Ja, ja, genau. Ich hatte mal einen, das war ein Zuhälter aus Leck, der war da, der hatte was angefangen mit einem am Tresen. Dann habe ich den von hinten, ich wurde hingerufen, ich bin ja im Büro gewesen.
Ja.
Hab den von hinten so an beiden Armen genommen, ne?
Okay.
Das hat den überhaupt nicht interessiert. Mm. Der hat weitergeschlagen.
Oh, wow, ja.
Ja. Und ich saß da mit meinen Armen oder stand da mit meinen Armen, denk, was ist jetzt los? Wie kann er sich da so raus?
Ja.
Der hat weitergemacht. Das war das Herausragende, was ich noch so im Kopf habe.
Genau, wollte ich gerade fragen. War das so die härteste Nummer, die du erlebt hast? Oder wurdest du auch mal, wenn man das erzählen kann, wenn du das erzählst, wurdest du auch mal bedroht? So Stichwort Schutzgelderpressung oder sowas in die Richtung. Sowas gab es nicht. Oder sag, wenn du hier uns nicht reinlässt, dann holen wir unsere Freunde oder sowas.
Doch, hatten wir. Am Schluss gab es so mit Russlanddeutschen so ein paar Ärger.
Okay.
Geschichten. Die hatten dann auch schon mal ihre Schlagstöcke hinten im Auto. Und auch da, wenn irgendwas war, dann haben wir die rausgebeten, rausbegleitet. Und da sind sie auch aggressiv gewesen, haben einen Angst. Und dann bin ich ohne Angst hingegangen und habe gesagt, sag's mir das nochmal, so. Was du eben gesagt hast, sag's das nochmal. Und der Ton das alleine machte die Musik. Ne?
Ja, okay.
Hätte der mich jetzt, hätte der mich angegriffen.
Ja. Man weiß es nicht.
Wäre ich untergegangen.
Ja, aber Selbstbewusstsein, also wie gesagt, das war die Erscheinung.
Ja. Du musstest ja als Kröger, sage ich mal, vorher und auch deine Frau musstet ihr ja, sonst überlebst du es halt nicht, einen vernünftigen Umgang mit Alkohol pflegen können, weil sonst schaffst du es halt nicht.
Ja,
ne? Aber hat sich da nochmal so für euch auch, es gab ja viel Positives, es war einfach eine oft auch gute Stimmung. Wir sind ja immer noch auf dem Dorf letztendlich gewesen. Ne? Mhm. Ist jetzt nicht vergleichbar mit irgendwie Hamburger-Geschichten und mit Drogen und so weiter. Gab es vielleicht auch, aber nicht so schlimm alles. Aber trotzdem gab es natürlich auch Alkoholexzesse sozusagen. Ne? Ist man da dann auch manchmal, ich will nicht sagen mitschuld, ist ja Quatsch. Aber, ne? Aber fühlt man da manchmal so eine...
Doch, man ist mitschuld.
Ja.
Eindeutig.
Ja, okay.
Du darfst laut Gaststättengesetz einem betrunkenen Gast nichts mehr ausschenken.
Ach so, okay.
Die Frage, was ist betrunken, ist natürlich jetzt ein großer, schwammiger Bereich.
Mhm.
Aber, und wenn man das noch, wenn man jetzt noch Angestellte hat, wir hatten ja insgesamt ja knappe 40 Angestellte im
Domino.
Natürlich Teilzeitkräfte.
Mhm.
Aber die kann man gar nicht so im Griff haben, dass die bei dem Betrieb jetzt genau sehen können, was hat der schon, ist der, hat er zu viel oder zu wenig. Ja. Das muss so, das ist so eine vage Entscheidung von jedem Einzelnen. Und da ist man als, als Gastronom auf jeden Fall mitschuldig, wenn da irgendwas passiert.
Hat das denn deinen Umgang nochmal mit Alkohol anders beeinflusst, zu sagen? Oder
so,
nee, also du kannst für dich sagen, nö.
Ich hab, wir haben in Bistro-Zeiten nie selbst mitgetrunken.
Nee, also streng getrennt
sozusagen. Und auch in Domino-Zeiten nie selbst mitgetrunken.
Ja.
Weil, wie du schon selbst sagst, das,
ja, wenn das du dein eigener Gast bist, bist du ja, schnell erledigt.
Das darf man nicht.
Ja.
Man
hat das kann ich, nicht also das kann ich nur bestätigen. Ich war ja auch mal sozusagen Teilzeit-Gastronom in Wyk auf Föhr und ja, da wurde mitgetrunken und das ist nicht gut. Also das, nee,
das ist
das, ich kam ja zum Glück, also das war ja eine Schicksalsfügung, dass ich da wieder rauskam, aber ich glaube, wenn ich das weitergehe, es war ja sehr erfolgreich alles, das hatte jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber das nicht trennen zu können und einfach aus diesem Druck, das war ja enormer Druck, ich habe da ein Jahr ohne Pause 24/7 durchgearbeitet, weil ich das einfach den Erfolg auch wollte. Und wenn man dann abends erstmal abends ein schönes 04 Bier zischen, dann ging es schon wieder. Und dann kam, dann gibt noch einen kurzen aus, darf man nicht machen. Also nee, jeder, der das plant, macht das nicht. Trinkt Wasser hinterm Tresen, sonst seid ihr im falschen Job. Das ist einfach, das geht nicht.
Also ganz zum Schluss am Ende so kann man Feierabend.
Gar keine Frage. Ne?
Ja, keine Frage. Ja, gut, wenn man da, ihr habt da ja auch, glaube ich, ein ganz gutes Team gehabt. Die haben sich auch später immer noch mal getroffen. Viele sind da ja, ne?
Ja, ja.
Und das war ja auch immer, so habe ich das als Beobachter, als Gast oder wenn wir auch für die Zeitung da waren, ja immer, es war so eine familiäre Geschichte.
Ja,
ne?
Das, also das muss man. Das habe ich auch gut in Erinnerung, dass wir wirklich eine große Familie waren.
Ja.
Beurteilt das natürlich den Arbeitgeber anders als die Angestellte. Aber,
ja, gut, das ist immer.
Aber ich glaube, dass der Eindruck war bei den anderen auch
so. Ja, den Eindruck hatten wir oder ich als Außenstehender auch.
Ja.
Also, dass ihr dann gut, also zumindest ein gut eingespieltes Team wart und einen gewissen Fun-Faktor gab es da in Domino zu arbeiten. Das Bild, was ich immer von dir hatte, so, weil wir natürlich auch immer zu dir nach hinten dann so durften, du hast ja da so ein sehr kleines
einmal Büro gehabt,
einmal durch die Garderobe.
Hermann ist hinten und zählt Geld.
War da so ein, genau, war da, nun Spoiler noch
nicht. Also,
da war ein kleiner Tisch und Hermann hat das Geld, die Scheine glatt gezogen, damit die nachher besser gezählt
jeden
werden konnten.
Jeden einzelnen Schein,
genau.
Die Esel
und das war für mich, immer wenn ich so eine Visualisierung Übung für Geld mache, stelle ich mir immer Hermann vor, wie die Scheine so glatt zieht, weil da lag immer so ein Riesenhaufen. Aber es war so, also es waren halt andere tolle Zeiten.
Das war aber nicht meine Hauptbeschäftigung.
Nein. Markus war auch noch da. Ich gebe Gas, ich will Spaß.
Ja.
Fand auch da, die Interviews fanden dann auch immer hinten in der Garderobe statt. Ja,
ja, das sehr war schön. Und der Markus, das hing doch auch mit Karaoke zusammen. Ne? Der hing, glaube ich, damit dran.
Ja.
Ne?
Er war eigentlich dann zu der Zeit, das war nach seiner Karriere eigentlich, war er auch Agent.
Ja.
Und hat an Leute vermittelt. Und das war zum Beispiel dann, den er vermittelt hat, war Kai Bornemann.
Wunderbarer Typ, ja. Den leider viel zu früh
nach Föhr gegangen dann, auch da einen Karaoke-Schuppen gehabt. Ja. Andreas und ich waren noch mal drüben.
Ja. Ja.
Und der war auch sehr internetaffin. Also der hat im Grunde schon Facebook gemacht, als es Facebook noch gar nicht gab. Der ist dann in Foren unterwegs gewesen, hat enorm dann Krebs und leider Feierabend.
Ja, Nierenversagen.
Entschuldigung. Ja, genau. Nierenversagen.
Schwer Diabetes, glaube ich. Ne?
Ja. Ja, ja.
Und das war diese.
So, der kommt zum Beispiel.
Und dann auch genau. Da musste er zur wie hieß das noch?
Dialyse.
Dialyse immer, genau.
Ja,
und das war ja von Wyk auf Föhr immer eine Odyssee, weil du musst immer nach Niebel fahren mit der Fähre.
Ja.
Und das 4-5 Mal die Woche. Ne?
Ja.
Das war übrigens. Er hatte den Karaoke-Laden da.
Mhm.
Und den gibt es auch in meinem vorletzten Roman.
Also da tauchen dann doch ab und zu mal ein paar
Reihen auf. Ja, das wollte ich als Beispiel sagen dafür. Das sind immer so Sachen, die man in Erfahrung hat, die werden einfach
genau
so eingebaut. Kann man auch umändern, natürlich logischerweise.
Genau.
Dafür ist man ja.
Hermann, bevor wir zu unserer beliebten Rubrik Umtrieb der Woche kommen, habe ich noch eine Frage, die Zukunft betreffend. Was haben wir dann vom Autor Hermann Markau in Zukunft zu erwarten? Hast du irgendwas in Arbeit, was deine Fans vielleicht jetzt auch schon wissen wollen oder wo du schon so ein bisschen preisgeben kannst?
Ich fange jetzt gerade an. Komischerweise fange ich an mit einer Sache, die eigentlich, wie soll ich sagen, mit am Schluss stehen sollte. Ich interessiere mich im Augenblick für ein Cover, für ein neues.
Mhm.
Das man für der fünfte Krimi jetzt haben soll. und sammle da Fotos, die ich gemacht habe, zusammen und sichte die. Und das ist natürlich der falsche Weg, würde ein Kollege sagen. Ich würde sagen, du musst erstmal den Plot haben, musst ja wissen, was du schreibst, und dann kannst du ein Cover machen. Mhm. Aber das ist...
dafür bist du ja frei.
Und dann muss ich gucken, was finde ich eine Idee. Wie gesagt, ich bin eigentlich einer, der sich quält, um eine Idee zu haben.
Okay.
Und dann, wenn ich aber jetzt das Cover, wenn ich da jetzt so dabei bin, dann weiß ich, aha, jetzt kommt bald so eine drängelnde Phase, wo ich überlege, was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich schreiben? Wer bringt wen um? Ich habe... so als Gedanke, das kam mir vor ein paar Tagen in den Kopf, so ein bisschen diesen rechtsradikalen Drang, den es hier so gibt, diese Richtung in der Gesellschaft, dass ich die mit einbaue irgendwie. Ja,
okay.
Vielleicht wird, weiß nicht, der Mitglied einer rechtsradikalen Partei ermordet. Oder so.
Ja.
Ich will dir da keinen Namen nennen.
Nein. Es wäre jetzt auch böse zu sagen, das ist schon mal ein guter Anfang, aber aber dafür sind ja auch, also da kannst du ja ganz viel hinten dran stricken. Also das ist ja eine ganz, ganz.
Es ist auch, wie gesagt, der ganz pure Anfang. Ne? Da ist noch nichts, was spruchreif ist.
Und wie ist das für dich? Ich finde es immer wieder interessant, darüber nachzudenken, wenn du in eine Buchhandlung gehst, wir haben ja hier auch in Nibel eine, und siehst da dein eigenes Buch.
Das ist die einzige, wo man ein eigenes Buch
sieht. sonst kann man es halt, aber im Internet kannst du es ja bestellen, das ist ja, ist ja kein Problem. Aber
ich freue mich jedes Mal. Ich habe zu Hause ja mein Büro, da liegen meine 12 Bücher, in mehreren Stapeln so. Ne? Und wenn ich reinkomme, denke ich, mein Gott, die hast du alle geschrieben. Ne?
Ja, schön.
Denke ich jedes
Mal. Ist ja auch eine Quelle der Inspiration. Also es kann ja auch so sagen, schön, Mensch, ne, mach ich noch eins.
Ja. Bloß, da muss ich auch irgendwie anbauen. Jetzt ist es auch gut.
Ja.
Mein Regal ist zu Ende.
Okay, na gut. Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Umtrieb der Woche.
Der Woche, ihr habt alle einen?
Genau, da wird Andreas basteln noch sein. Also, genau.
Was sich gerade umtreibt.
Wir spielen jetzt im Kopf, spielt sich also den Jingle, den schneide ich dann nachher rein, den denken wir uns jetzt mal.
Ja.
Was dich gerade umtreibt, genau.
Genau. Und ich kann ja sonst mal anfangen.
Fang du doch
mal an. Ich zeige mal, wie man das macht. als ich gerade hier ankam oder beziehungsweise ich bin da irgendwo durch Risum-Litterum oder so gefahren und da war so ein Warnschild aufgestellt, stopp den Wahnsinn. Was würdet ihr euch unter stopp den Wahnsinn gerade so vorstellen? Gegen was könnten die sein? Was wäre das so?
Rinderwahnsinn.
Rinderwahnsinn. Genau, das ist schon ein bisschen länger her. Oder was hättest du für eine Idee? Stopp den Wahnsinn. Gegen was könnte dieses Schild sich richten in der heutigen Zeit?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gegen Windkraft plötzlich geht.
So ja, der Kandidat hat 100 Punkte. Also, genau, Windkraftanlage. Da dachte ich, stopp den Wahnsinn. Okay, dann denkt man immer, da steckt ja immer eine Geschichte dahinter. Jemand, meistens, wenn die Leute persönlich betroffen sind, wenn man sagt, wir wollen hinter deinem Bauernhof ein Windkraft-Dings bauen und ihn nervt das irgendwie oder so, stopp den Wahnsinn. Da dachte ich, okay, das ist Wahnsinn. Und dann habe ich vor kurzem, da denke ich, wir haben ja im Moment so diese Schwarz-Weiß-Denke, du hast das so ein bisschen rechts gegen links, schwarz gegen weiß, dies gegen das und es wird überhaupt gar nicht mehr die Meinung des anderen zugelassen, alles ganz schwierig und es ist auch schwierig, finde ich eine sehr schwierige Zeit. Und dann sehe ich aber zum Beispiel etwas, wo ich das für mich nicht übereinbekomme. Da sieht man dann oft Leute, die ganz schlimme Bemerkungen im Internet schreiben nach dem Motto, wenn Leute im Mittelmeer ertrinken, dann ja, selber schuld oder sowas. Also härteste. Oder in einem Zoo wurden Wärter angegriffen von einem Gorilla. Und zum Glück ist das gut gegangen. Und dann schreiben die Leute darunter, na, ich habe mehr Mitleid mit den Tieren. Wo ich denke, okay. Ne? Und dann geht man auf diese Profile und ganz oft, das ist natürlich jetzt nicht evidenzbasiert, aber ganz oft könnt ihr mal machen, wenn irgendwo Leute sind, die sich sehr für Tiere einsetzen, die sind dann, da ist dann der nächste Post darunter von der AfD oder schlimmer. Also so Tierwohl vor Menschenwohl. Ich bin für Tierwohl, dass wir uns nicht missverstehen. Aber unsere eigene Spezies sollte doch auch an eine Stelle kommen, wo man sagt, man hat doch Mitgefühl, weil das sind doch alles irgendwo Menschen. Also selbst, wenn ich jetzt hier zurückfahre irgendwo und da liegt jemand im Graben und ich rette den jetzt zufällig, also der kommt da nicht mehr raus und ich sehe, wenn ich nicht helfe, ertrinkt der und ich helfe dem und es stellt sich im Nachhinein, also das ist der AfD-Vorsitzende von Nordfriesland oder so, ja, aber es ist doch ein Mensch. Also so, ja, auch wenn der diese Thesen nicht vertritt, ich muss das jetzt, also so finde ich, das treibt mich gerade um, wo ich denke, das kriege ich nicht auf die Kappe, wenn Leute sagen, ja, den Tieren soll es besser gehen, ob irgendwo Menschen verrecken, das ist nicht so wichtig. Das finde ich hart. Ja. Also das ist dann hart und das lässt mich dann an der Menschheit zweifeln. Das war mein Umtrieb. So, mhm. Das ist dann mehr, ja, ja, genau, ja.
Hermann, soll ich erst, willst du erst?
Also ich, mein Umtrieb ist kein Umtrieb der Woche, sondern Umtrieb des Jahres.
Ja, sehr gut, ne? Auch nehmen wir.
Und das ist das, ich kann mich dir nur, mich dir anschließen nur. Ich weite das noch ein bisschen aus, das, was die Juden zu erleiden haben zum Beispiel hier, wahrscheinlich auch veranlasst durch den unseligen Krieg da unten im Gazastreifen. Was die aber in Deutschland zu ertragen haben, das geht mir
nah.
Das geht mir nah, muss ich sagen. Mhm. Denn was kann ein Jude dafür, ne, für Sachen, die da unten passieren, die dieser.
Du meinst jetzt israelische, was die israelische Regierung, was, oder du meinst genau, du das jetzt?
Mhm. Ja, sowas zum Beispiel.
Also das,
ich glaube aber, dass dieser, das ist, gehört zu meinem Umtrieb dazu. Ich glaube aber, und ich habe immer mehr das Gefühl, dass diese Tendenzen in der Gesellschaft, diese rechtsradikalen Tendenzen und die Schwarz-Weiß-Tendenzen, die du genannt hast, dass die eigentlich immer da sind. Und auch in der.
Sind sichtbarer geworden.
Die sind durch nur sichtbarer Internet, geworden. Ja. Sind von der Quantität immer schon da gewesen. Mhm. Und das vergrößert mir die Angst, dass irgendwann ein zweiter Hitler kommt. Mhm. Und für mich persönlich ist nicht so schlimm. Ich werde bald sterben. Wenn ich 76 bin, dann habe ich nicht mehr so sehr viel. Deswegen ist mir alles Mögliche egal, wenn es um mich geht. Aber es geht ja um die Gesellschaft auch. Und,
ja, und da hast du anderen schon was voraus, weil einige sagen, ne, dann, also, ja.
Genau.
Ja,
das, und deswegen, wie soll ich sagen, muss man eigentlich dagegen angehen. Und wenn man aber dagegen angeht, dann bemächtigt man sich der gleichen Methoden, die die haben letzten Endes. Man wird auch so laut wie die. Man wird auch so schwarz-weiß-malerisch.
Ja,
und
das ist die Krux. Das
schaukelt sich also ein bisschen hoch, das Ganze, und ist deswegen nicht mehr in den Griff zu kriegen vielleicht. Das ist das, was mich
die
letzten Monate umtreibt.
Das ist jetzt an uns, Andreas, weil, wie du sagst, ne, das ist unsere Generation, die das jetzt auch ein bisschen auffangen muss wahrscheinlich.
Ja, mein Umtrieb, ich gehe jetzt einfach.
Mach mal was Positives, nee, Andreas. Ich muss jetzt schnell was Positives ausdenken.
So richtig positiv jetzt nicht, aber ich will jetzt nicht nochmal in die politische Sache mit einstimmen, sondern das ist eher auch eine gesellschaftliche Sache. Das haben wir am Rande auch gerade beim Thema Alkohol besprochen. Ich war gestern mit mehreren Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Wir haben auch ein Bier getrunken, haben ein bisschen Tischkicker gemacht. Und da haben wir einen Menschen kennengelernt, der hat sich einfach zu uns gesetzt, war auch erst ganz nett. Man merkt aber, dass der ein massives Problem hat, also mit Alkohol offenbar auch. Ja. War dann sehr, war nachher auch nicht los. Wir mussten dann sagen, wir wollen los, wir haben keine Zeit mehr, weil es unangenehm wurde. Sehr unangenehm. Und ich bin dann irgendwann nach Hause gegangen, habe den letzten Bus verpasst. Oh. Und habe gedacht, naja, gut, ein Taxi oder ach, kannst auch laufen, die halbe Stunde ist ganz schön, noch einen Spaziergang zu machen. Hab dann noch einen Podcast gehört. Und zwar den Podcast von Matze Hilscher, Hotel Matze. Mhm. Und da war Till Schweiger zu Gast. Ist schon ein bisschen her jetzt, dass der da zu Gast war. Und der eine hat es vielleicht auch gelesen, dass Till Schweiger zumindest ja ein paar Probleme hat. Und ich kann wirklich nur mal jedem empfehlen, da mal reinzuhören. Ich war ein bisschen gespalten, als ich es gehört habe. Hätte man ihn vor sich selbst schützen müssen, also Till Schweiger jetzt, der offenbar keine guten Berater hat, dass er da reingegangen ist in der Verfassung.
Der war alkoholisiert während
des Gesprächs. Der wurde zunehmend, aus meiner Sicht, zunehmend alkoholisiert. Also, wo ich echt erschrocken war nachher.
Ja.
Also, weil er nachher lallte und auch Geräusche machte, die ihn nicht mehr, also, das war wirklich traurig. Also, das ist ja, ich habe ihn mal vor, das ist, glaube ich, fast 20 Jahre her, habe ich eine Veranstaltung moderiert, einen Film von ihm, das war Barfuß, war in Lübeck eine Eröffnung, da war er da, war ein ganz reizender, netter Mensch hinter den Kulissen, also wirklich sehr, überhaupt nicht arrogant, gar nicht widerlich und hatte aber auch damals sicherlich ein Glas Wein getrunken, wobei ich mir dann gar nichts gedacht habe und ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen irgendwas, es war für mich nur erschreckend, ja, wie das so abgelaufen ist und wie Matze Hilscher als Interviewer, man merkte, auch berührt war irgendwie und da denke ich manchmal auch, oh, und das ist mein Umtrieb jetzt, ist es in Ordnung, Na, oder andererseits ist er ein erwachsener Mensch und hat auch sagt auch selber, ja, er will das und sagt, er kann damit umgehen. Kann man nichts gegen sagen. Ist eine freie Gesellschaft.
Aber
es hat mich immer umgetrieben.
Aber auch eine schwierige, ja, Entschuldigung.
Weil ich jetzt zwei Menschen, die möglicherweise, ich will da nichts unterstellen, Alkoholprobleme haben, aber der eine eben eher sozial weiter unten, der andere ist ein Millionär, ist egal, so ungefähr. Ne?
Ja, aber ja. Dann, wo du das jetzt ansprichst, wenn, nehmen wir jetzt mal an, einer unserer Gäste wäre jetzt komplett alkoholisiert hier angekommen, dann hätten wir uns doch sehr wohl überlegt, wenn Hermann jetzt angekommen wäre, alles klar und so, ne? dann hätten wir gesagt, das können wir nicht senden.
Also und da sehe ich dann aber auch, Matze sagen,
auch, das ist nicht sendefähig. Und das ist natürlich gesagt, eine Krux, weil kann, natürlich generiert ihm das jetzt Aufmerksamkeit. Genau,
ich kann das halt nicht bewerten oder will das auch jetzt gar nicht bewerten.
Schwierig.
Es ist schwierig. Also das ist ich weiß, da gab es eine Vorgeschichte auch, dass die mehrfach versucht haben, ihn als Gast zu bekommen und dann wurde mal kurzfristig abgesagt. Jetzt war ja gerade vor einem Jahr, glaube ich, diese große Medienhype mit ihm, die Spiegelgeschichte, der Imperator und so weiter.
Ja, genau.
Da hat er ja wohl, er hat ja keinen Entzug gemacht, sondern sagt er selber in dem Podcast, er hat einen Therapeuten, der ihm hilft, nicht abzustürzen oder die Kontrolle nicht zu verlieren. Ja. Halte ich für umstritten, die These.
Ja.
Aber wie gesagt, ich kann es wirklich nur, wer sich das mal antun will, es ist schon hart.
Wir packen es in die Shownotes. Vielleicht. Na,
also wie gesagt, auch ohne Bewertung, ich will das jetzt gar nicht, es geht nicht um...
Naja, nee, aber das ist dein Umtrieb, also das Fall ist schon bewerten. Ist er krank halt,
ne? Was
ja.
heißt denn Shownotes jetzt?
Shownotes ist unter dem, und also im Podcast können die Leute dann zum Beispiel, verlinken wir da auch deine Seite, also ja, da, wo dann wo die Leute darauf klicken können und deine Bücher bestellen können.
Im Facebook jetzt.
Oder im Podcast.
Wir also werden auch dein Facebook-Profil verlinken, also genau, das heißt dann Shownotes.
Wenn du bei Spotify kannst du halt auch noch die Links mit reinpacken oder bei Apple oder sonst wo, also überall, wo es den Podcast gibt, kann man da drunter auch die Links packen zur Sendung, dass die Leute sich informieren können.
Über das, was wir hier so gesprochen und haben.
Alter, genau. Ihr habt auch eine Homepage, ne?
Ja,
wir haben da kommt es auch,
natürlich. Ja, alles klar. Hermann, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, nicht dafür.
Große Klasse.
Wir freuen uns auf weitere Bücher und auch vielleicht mal wieder eine Lesung.
Genau.
Das wäre sicherlich dann
auch. Ja, ich habe ja bisher erst 5 gemacht.
Ja, genau. Da ist noch ein bisschen Luft.
Und es, und es war auch für uns eine kleine Reise in die Vergangenheit, weil wir waren heiße Domino-Gänger. Also wir haben da schon sehr viel erlebt. Und insofern sagen wir mal, ja, bis zum nächsten Mal, Hermann. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Euch. Das war nett mit euch.
Genau. Und wir sagen unseren Hörern Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ende.